Guten Tag und willkommen. Ich begrüße euch mit einem herzlichen Hallo aus meiner Aufnahmedependance im Saarland bei bestem Wetter und Sonnenschein und freue mich sehr, dass ihr zu unserer neuen Folge von Sound of Finance eingeschaltet habt. Ich bin übrigens Jonas Schneider, Berater am ZDB und freue mich ganz besonders, dass ich heute als Gast einen Wiederholungstäter begrüßen darf. Denn mir virtuell gegenüber sitzt Tobias Bosshoff, mit dem ich vor relativ genau einem Jahr schon einmal sprechen durfte. Damals ging es um das Thema Private Banking und die aktuelle Studie für Deutschland, die Tobias und sein Team entwickelt hatten. Heute beschäftigen wir uns wieder damit, drehen aber die Uhren ein Jahr weiter und sprechen gemeinsam darüber, wie sich die Lage am deutschen Private Banking Markt derzeit gestaltet und welche Herausforderungen und Trends die Branche aktuell beschäftigen. Damit genug meiner Vorrede. Lieber Tobias, herzlich willkommen zum zweiten Mal bei unserem Podcast.
Ja, hallo Jonas. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit dabei sein darf. Und wie du gerade schon angekündigt hast, wir sprechen wieder über das Thema Private Banking. Und da das ein sehr aktuell bewegter Markt ist, ist es, glaube ich, auch spannend, so ein Jahr später nochmal zu schauen, was hat sich getan, was passiert gerade im Markt. Und deswegen freue ich mich auf den Podcast heute mit dir.
Ja, sehr schön. Das freut mich. Da beruht das auf Gegenseitigkeit. Und wie du sagst, ich finde es eigentlich auch total spannend, dass wir überspitzt gesagt das gleiche Thema haben. Es geht wieder um die Private Banking Studie, aber wir sind ein Jahr weiter. Und was hat sich so getan? Was hat sich geändert? Was ist vielleicht auch gleich geblieben? Ne, das ist ja auch vielleicht eine Perspektive, über die wir sprechen können. Aber mich freut es total, von dir quasi so das neueste Update aus diesem Segment dann heute zu erfahren.
Dann würde ich sagen, legen wir gleich los, oder?
Ich habe tatsächlich mal nochmal in unserer letzten Folge ein bisschen gefischt quasi, mir sie nochmal angehört und geschaut, was haben wir denn da so besprochen. Und da haben wir tatsächlich damals mit einer Definition des Private Banking Markts gestartet. Und ich dachte mir so als Start und ich sag mal Eisbrecher und auch als Abholer für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch neu dazu gekommen sind, die erste Folge nicht gehört haben, lass uns doch vielleicht einfach mit dieser Definition nochmal starten.
Gerne. Wir schneiden generell den Privatkundenmarkt in Deutschland in vier unterschiedliche Segmente und zum Private Banking gehören zwei davon. Klassische Private Banking Kunden und die Wealth Management Kunden. Und um das einmal so ein bisschen einzuordnen, über Private Banking Kunden sprechen wir von Kunden, die ein liquides Vermögen zwischen 500.000 und 3 Millionen Euro haben, machen ungefähr 1,7% des gesamten Privatkundenmarktes aus. Und über Wealth-Management-Kunden sprechen wir dann von einem liquiden Vermögen zwischen 3 Millionen und 100 Millionen Euro. Und die machen dann tatsächlich nur noch so einen Anteil von 0,2% aus. Wichtig ist aber auch zu beachten, ich sage jetzt mal im Segment unter dem Private Banking, definieren wir die Affluent-Kunden. Das sind Kunden, die ein liquides Vermögen zwischen 100 und 500.000 Euro haben, die gerade so an der Schwelle, sage ich jetzt mal, zum Private Banking stehen. Und das Segment ist vor allem aus dem Grund attraktiv, weil wir hier auch noch ein Haushaltsnetto-Einkommenskriterium hinzugefügt haben. Das heißt, es sind Haushalte mit einem Nettoeinkommen über 5.000 Euro im Monat. Und der Sinn dahinter ist zu sagen, das sind Kunden, oftmals junge Kunden, die schon ein sehr gutes Gehalt haben, die aber noch kein liquides Vermögen in einer bestimmten Größenordnung angehäuft haben. Das werden sie aber mit aller Wahrscheinlichkeit in der Zukunft, um einfach dem dann Rechnung zu tragen, um die auch ja in der Art und Weise betreuen zu können, mal ins Private Banking weiterentwickeln zu können. Aus dem Grund ist eben auch dieses Affluent-Segment super spannend, das so ein bisschen mit zu betrachten.
Ja, vielen Dank dir für die Einordnung. Wie du sagst, das sind ja quasi so die Private Banking Kunden der Zukunft, um es mal so zu nennen, ne? und die frühzeitig dann einzubinden, abzuholen und auch zielgerichtet zu betreuen, glaube ich, macht das auch absolut Sinn.
Auf jeden Fall, ja. Und um das vielleicht noch zu ergänzen, wir hatten ja auch darüber gesprochen, was hat sich so getan seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Segmente Private Banking und Wealth Management, dass die vom letzten in dieses Jahr um knapp 11% gewachsen sind. Also super attraktiver Markt, der in der Vergangenheit gewachsen ist und wir sehen auch für die Zukunft eine jährliche Wachstumsrate von knapp 4-5%. Das heißt, wirklich zwei Segmente, wo es sich gerade sehr lohnt zu investieren und doch auch als Bank ein Augenmerk drauf zu legen.
Mhm. Ja, du sprichst gerade schon an, was hat sich so geändert jetzt mit euren neuesten Erkenntnissen in der Studie? Wenn wir vielleicht mal so in eure Studie starten und so, ich sag mal, so einen Rundumblick über das Thema Private Banking Wealth Management werfen. Welche Erkenntnisse konntet ihr denn in eurer neuesten Studie gewinnen? Und vielleicht auch gern mal, was ist denn für dich persönlich vielleicht so besonders interessant daraus?
Gerne. Also im Grunde gerade schon gesagt, wir sehen, der Markt ist stark in Bewegung. Wir können gerne nachher noch einmal da ein bisschen ins Detail gehen und auch anschauen, was für Wettbewerber tummeln sich denn da eigentlich. Da ist viel los. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass wenn wir uns anschauen, was sind so die Ertragspotenziale, die sind auch weiter gewachsen. Von dem her sehen wir auch hier, dass auf der Ertragsseite dieser Private Banking Markt für Anbieter super interessant ist. Und wir haben dieses Jahr so ein bisschen neu in der Studie uns auch nochmal genauer angeschaut, wie sind denn Private Banking Haushalte regional verteilt. Da freue ich mich auch drauf, wenn wir da gleich nochmal einen tieferen Blick drauf werfen.
Ja, das klingt ja schon mal als eine erste sehr interessante Übersicht. Du hast so schön alles angeteasert und wir wollen natürlich jetzt auch einen Schritt weitergehen. Von daher, lass uns doch einfach mal mit dem ersten Thema starten und dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, gerne.
Dann würde ich sagen, wir haben uns gerade schon angeschaut, über was für ein liquides Vermögen sprechen wir eigentlich, was sind das so für Kunden, über die wir hier sprechen. Wenn wir uns jetzt tatsächlich das Vermögen dieser Kundengruppen, der Private Banking und Wealth Management Kunden anschauen, dann sehen wir, dass das Vermögen immer weiter steigt. Also das können wir in den Daten ganz gut sehen, dass diese Haushalte wirklich immer größere Vermögen anhäufen. Und auch hier ganz wichtig ist tatsächlich das Thema Immobilie. Also wenn wir uns so die Vermögenszusammensetzung ansehen, dann kann man durchaus hier deutlich sehen, dass die Immobilie schon immer ein wichtiger Bestandteil war, aber doch im Vermögen auch in der Zukunft immer weiter eine wichtige Rolle spielt, was dann natürlich auch von Banken auf jeden Fall bespielt werden sollte, weil es doch ein sehr wichtiges Asset für diese Kunden ist.
Fokus auf quasi eigene Immobilien und nicht nur Bestand, sage ich mal, in Vorgeschichten wie Immobilienfonds, oder beides generell.
Generell beides, hier aber der Fokus tatsächlich auf eigen- oder fremdgenutzten Immobilien. Im Private Banking ist natürlich der Anteil an Immobilien, die vermietet werden, wesentlich höher als jetzt im klassischen Retail-Geschäft. Da dreht sich ja meistens dann doch ums Eigenheim. Von dem her ist das die Immobilie als Renditeobjekt hier ein wichtiger Bestandteil.
Okay. Eine zweite Dimension war ja auch das Thema Ertragsentwicklung. Magst du dazu vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze sagen?
Total gerne. Wie gerade schon kurz angerissen, die Ertragspotenziale in den letzten 5 Jahren sind stetig gestiegen. Also wir hatten da eine jährliche Wachstumsrate von knapp 14%, was tatsächlich über der Wachstumsrate jetzt vergleichbar im Privatkundengeschäft oder im Firmenkundengeschäft liegt. Also da sind wir im Private Banking tatsächlich noch ein Stückchen stärker im Wachstum. Und haben jetzt dann im letzten Jahr ein gesamtes Ertragspotenzial von knapp 22 Milliarden Euro erreicht im Private Banking und Wealth Management. Und für die Hörer, die unsere letzte Podcast-Folge gehört haben, als kleiner Hinweis, wir hatten damals sehr viel darüber gesprochen, wie relevant doch die aktuelle Zinssituation für diese hohen Ertragspotenziale ist. Und was jetzt ganz spannend ist, wir sehen, Zinsergebnis in diesem kompletten Ertragswallet spielt immer noch eine große Rolle. Allerdings haben wir auch beobachtet, dass das schon prozentual zurückgegangen ist. Also die Bedeutung dieses Zinsergebnisses, auch natürlich aufgrund der Zinssituation, die wir jetzt haben, nimmt kontinuierlich ab, was dann im Umkehrschluss für Private Banking-Anbieter natürlich auch wieder bedeutet, ich muss mir eigentlich ganz schön Gedanken drüber machen, wie ich denn ja, zinsunabhängige Erträge heben kann, was ich zum Beispiel im Provisionsgeschäft alles machen kann, um eben hier nicht Gefahr zu laufen, diesen zinsabhängigen Erträgen irgendwann hinterherzulaufen.
Würde ich es für mich mal so zusammenfassen? Also auf der einen Seite haben wir schon, ne, der Private Banking Markt ist gewachsen, die Ertragsentwicklung ist positiv, aber aufgrund der Zinsentwicklung gibt es auch, ich sag mal, gewisse Herausforderungen einfach für die Anbieter im Markt damit umzugehen, denen aber wahrscheinlich begegnet werden kann, würde ich jetzt mal so schließen.
Auf jeden Fall, genau, ja, richtig.
Okay, jetzt hast du auch schon mal gerade das Thema Ertragswallet angesprochen. Hast du hier noch weitergehende Informationen für uns?
Das Ertragswallet, also diese 22 Milliarden Euro, das finde ich immer ganz spannend. Das teilt sich nämlich fast 50-50 auf Private Banking und Wealth Management Kunden auf. Obwohl wir ja vorhin gesagt hatten, Wealth Management Kunden wesentlich kleinere Kundengruppe, liegt natürlich daran, dass die doch immens mehr Vermögen nochmal haben. Und das zeigt sich dann eben auch in den Ertragswallets, dass hier wirklich wesentlich mehr Geld verdient werden kann mit diesen Wealth Management Kunden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das finde ich immer nochmal spannend, sich anzuschauen, woher kommen denn jetzt überhaupt diese Ertragspotenziale? Und da sehen wir eben ganz deutlich, das ist jetzt nicht nur das Einlagengeschäft oder die Anlage von Vermögen, sondern wir sehen hier schon ganz deutlich, dass das über alle Bedarfsfelder der Kunden geht. Also angefangen bei einer Versicherung, über eben auch das Thema Immobilie, dann hin eben zum Thema Einlagen, Anlage von Vermögen, heißt aber eben für Private Banking Anbieter das Stichwort Ganzheitlichkeit. Wenn ich mit Kunden wirklich Geld verdienen möchte, muss ich sie ganzheitlich beraten und es reicht eben nicht, sich auf die Wertpapierberatung zu konzentrieren, sondern ich muss schon alle Bedarfsfelder des Kunden analysieren und dann auch bespielen können.
Ja, total interessant, weil wenn ich jetzt so der nicht so im Thema ist, wie du jetzt sich anschaut oder das Stichwort Private Banking hört, kommt bei mir in erster Linie genauso das auf den Schirm, nämlich Anlage von Kundengeldern. Aber im Prinzip steckt, wie du gerade sagtest, ja so ein Rundum-Sorglos-Prinzip eigentlich hinten dran. Ne? Und wenn ich das bieten kann, bin ich ja auch ein attraktiver Anbieter dann für meine Kunden und die kommen gerne zu mir und ich kann die halt, wie du sagtest, in den verschiedenen Segmenten ja auch, ja, am besten ausschöpfen, um es mal so zu formulieren.
Vollkommen richtig. Und das zahlt auch genau auf die Bedürfnisse der Private Banking Kunden ein. Die gehen eben wesentlich über diese Themen Performance oder Anlage, Wertpapiere hinaus, eher in diese Richtung eben zeitliche Entlastung. Und das ist genau dieser Punkt, den du auch ansprichst, über die ganzheitliche Beratung, dieses Rundum-Sorglos-Paket, wie du es nennst, kann ich eben ganz genau dieses Bedürfnis zeitliche Entlastung bespielen und dem Kunden eben auch da in seinen Kundenbedürfnissen perfekt begegnen.
Jetzt sagtest du, ihr habt auch in der aktuellen Studie nochmal euch angeschaut, wie denn eine regionale Verteilung im Private Banking aussieht. Wie sieht sie denn aus?
Ja, lass mich da einmal so die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen bei dieser regionalen Verteilung. Also wir haben uns angeschaut, wo in Deutschland sind eigentlich die Private Banking Haushalte beheimatet und verknüpft damit natürlich auch, wo liegen die größten Ertragspotenziale. Erkenntnis Nummer eins, wir sehen tatsächlich auch in der regionalen Verteilung der Haushalte dieses Gefälle zwischen Ost- und Westdeutschland, was man ja öfter mal in so Statistiken sieht. Das ist tatsächlich auch hier stark beobachtbar, dass in Westdeutschland wir eine wesentlich höhere Konzentration an Private Banking Haushalten haben im Vergleich zu Ostdeutschland. Der zweite Punkt, den wir beobachten können, ist das Thema Stadtregionen, Metropolen. Also wir haben tatsächlich in den Städten eine wesentlich höhere Konzentration an Private Banking Haushalten als so in den ländlichen Regionen. Obwohl wir da, und das wäre so die dritte große Erkenntnis, sagen müssen, es gibt auch vereinzelt in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg immer mal wieder so Hotspots in ländlichen Regionen, wo sich dann doch wieder eine große Anzahl an Private Banking Haushalten findet. Und ich glaube, das ist so das wichtigste Signal auch an alle Regionalbanken, an alle Sparkassen, alle Genossenschaftsbanken, eben hier dieses USP der Regionalität ausspielen zu können und auch eben in Regionen, wo der Wettbewerb vielleicht noch nicht ganz so groß ist, weil sich dann die großen Player doch auf die Städte konzentrieren, hier die Chance zu suchen und wirklich die Ertragspotenziale in diesen ländlichen Regionen zu heben.
Bei diesem Thema Landregionen, die dann doch einen höheren Anteil Private Banking Haushalte hat. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass es ja, ich sag mal, oft in der Nähe von größeren Städten dann so, ich nenne es mal, Zufluchtsorte gibt, die dann diejenigen, die in einer größeren Stadt beispielsweise arbeiten, trotzdem als Heimatort wählen, um ja, mal ein bisschen ruhiger, schöner und so weiter zu wohnen? Also ist das doch dann nah an einer größeren Stadt ran? Oder ist das tatsächlich komplett losgelöst oder weiter weg?
Da müssen wir einmal so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Also der Punkt, den du ansprichst, zu sagen, man wohnt dann vielleicht nicht direkt in der Stadt, sondern so ein bisschen schön ländlich außerhalb, der ist tatsächlich in diesen Stadtregionen schon mit beinhaltet. Mhm. Um es jetzt mal als Beispiel zu nennen für München, das ist dann auch eben das Umland und da gehört dann zum Beispiel auch Starnberg mit rein. So, das zählt dann in diese Stadtregionen rein, die eben eine sehr hohe Konzentration an Private Banking Haushalten haben. Auf der anderen Seite sehen wir schon auch wirklich in ländlichen Regionen, die jetzt gar nicht so nah an großen Städten sind, dass es da doch immer mal wieder vereinzelt diese große Konzentration an Private Banking Haushalten gibt.
Okay, also beides. Gut, lag ich quasi mit beidem richtig. Okay. Das war ja so ein bisschen der Blick und der Fokus auf die Private Banking Haushalte, also im Prinzip auf die Kunden und Klientel. Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick werfen auf die Anbieter? Was habt ihr denn da in eurer Studie alles rausgefunden? Mhm.
Da hatte ich ja schon mal ganz kurz angerissen, dass der Private Banking Markt wirklich stark in Bewegung ist. Und das kann man wirklich auch auf die Anbieter so projizieren. Wir sehen aktuell verschiedene Trends, sage ich mal. Das ist zum einen dieses Thema Regionalbanken und auch Dachverbände. Die sind gerade mit sehr starken Initiativen zur Weiterentwicklung des Private Bankings unterwegs. Also das sehen wir jetzt vor allem bei Sparkassen, bei Genossenschaftsbanken seit einigen Jahren. Die sind dabei, das Private Banking zu professionalisieren. Vermehrt natürlich eher so im unteren Private Banking Segment, aber da sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr engagierte Initiativen. Was wir auch immer mehr beobachten können, ist das Thema digitale Vermögensverwalter. Die sind ja mal im Retail Banking gestartet und arbeiten sich tatsächlich immer so ein bisschen weiter hoch ins Private Banking, kann man fast sagen. Zum einen gibt es Privatbanken, die eigene digitale Vermögensverwalter ins Leben rufen. Es gibt aber dann eben auch die unabhängigen digitalen Vermögensverwalter, die einfach immer mehr Angebote auch für Family Offices, für Private Banking oder Wealth Management Kunden schaffen und eben so versuchen, auch in diesen Markt reinzukommen. Das ist ein spannendes Feld. Unserer Einschätzung nach bleibt das aber auch in der Mittelfrist eher so eine Beimischung im Portfolio von Private Banking Kunden, dass man sagt, hier investiere ich mal ein bisschen was auch in so einen digitalen Vermögensverwalter, aber dass man jetzt sein gesamtes Vermögen dorthin verlagert, das sehen wir aktuell eher noch nicht. Wir sehen aber durchaus diese Konsolidierung im Private Banking Markt bei den traditionellen deutschen Privatbanken. Über die hatten wir so ein bisschen schon mal im letzten Podcast auch, hatten wir das Thema angerissen. Das geht wirklich auch weiter. Und auf der anderen Seite sehen wir dann, dass der deutsche Markt auch für ausländische Player wieder wesentlich attraktiver wird. Seien es Banken aus Liechtenstein, aus der Schweiz oder auch aus den USA, die wieder den deutschen Markt attackieren. Und das eben vor allem, muss man sagen, im oberen Private Banking, eher im Wealth Management Segment. Also da ist sehr viel Bewegung gerade drinnen.
Jetzt muss ich tatsächlich meine Gedanken erstmal sortieren, weil das so viele Infos waren und auch so viele interessante Infos, dass ich mir erstmal merken musste, zu was will ich denn jetzt noch eine Nachfrage stellen und was will ich doch jetzt wieder ansprechen, weil ich sag mal, deine Aussage, der Private Banking Markt ist in Bewegung, fasst es relativ gut zusammen und das glaube ich auch auf allen Ebenen, sowohl, ich würde mal sagen, von den Anbietern, was du schon sagtest, auch eben in der Vorfrage schon, die Regionalbanken haben so ein bisschen die Attraktivität des Private Banking Marktes erkannt, haben dort auch, ich sag mal ja, Nische ist jetzt das falsche Wort, aber so ein bisschen ihren Platz halt gefunden dort, wo diese größeren Player nicht aktiv sind, das schon für sich zu nutzen und wie du sagtest, jetzt auch professioneller mit Verbandsgeschichten auch zu unterstützen und anzugehen. Auf der anderen Seite, also das wäre eher so der Bereich unteres Private Banking, wie du es eingeteilt hast. Auf der anderen Seite dann aber doch in den höheren Regionen, wo dann aber auch dann plötzlich ausländische Anbieter wieder die Attraktivität erkennen. Also dort ist von Anbieterseite ja ganz viel Bewegung im Markt. Und was ich auch interessant fand, ist dieses Thema digitale Vermögensverwaltung. Also das kennt ja, glaube ich, auch, ich sag mal, der digital affine Privatkunde kennt das bestimmt auch schon. Und gibt es ja auch, ich sag mal, in verschiedensten Ausgestaltungen, auch im Regionalbankenkontext beispielsweise. Und im Bereich dieser digitalen Vermögensverwaltung kann ich absolut nachvollziehen, wenn du sagst, jetzt nicht das gesamte Vermögen dort rein und digital verwalten lassen. Aber was mich dort interessieren würde, ist das aus deiner Sicht eher so ein Thema, das ist jetzt was Neues und das will ich als Kunde vielleicht mal ausprobieren, um ja Erfahrungen zu sammeln oder weil ich neugierig bin. Und oder, kann ja beides sein, ist das was, wo du sagst, das ist eine sinnvolle Ergänzung in einem Portfolio?
Ich glaube, es ist vor allem der erste Punkt. Natürlich kann es, wenn es irgendwie reinpasst in die Anlagestrategie, auch immer eine sinnvolle Ergänzung sein. Ich würde es jetzt aber in dem Fall oftmals eher bei diesem Thema, ich probiere mich aus, das ist was Neues, ich schaue mal, was da so passiert und mach mal was anderes mit meinem Geld, dass das sehr viel auch in diese Kategorie fällt.
Dann vielleicht noch ein letzter Punkt, gerade zu den verschiedenen Dingen, die ihr in eurer Studie betrachtet habt. Und zwar habt ihr dort ja ein Bankensample generiert, wenn ich es mal so nennen darf. Magst du dazu uns noch ein bisschen aufschlauen?
Ja, klar. Vielleicht vorab unser Bankensample, was versteckt sich dahinter? Wir haben jetzt seit ein paar Jahren ein Set von 15 bis 20 Privatbanken, die wir jedes Jahr analysieren. Das heißt, wir können dann bei den Kennzahlen, die wir uns anschauen, rund um Effizienzquote, Kosten, Erträge, Assets under Management, können wir inzwischen eine sehr schöne Historie zeigen und eben so ein bisschen analysieren für dieses ausgewählte Set an Banken, wie entwickelt sich denn da so der Private Banking Markt? Und dort können wir jetzt tatsächlich dieses Jahr sagen, wir haben das erste Mal den Fall, dass sich in diesem Sample die Ergebnismarge auf einem konstant hohen Niveau stabilisiert. Das war in der Vergangenheit immer eher so ein kleines Auf und Ab. Und jetzt sehen wir so seit 2-3 Jahren so eine langsam eine Stabilisierung auf einem recht hohen Niveau bei der Ergebnismarge. Zum anderen sehen wir auch, dass die Häuser effizienter geworden sind. Also sie konnten die Effizienzquote, die Cost-Income-Ratio verbessern, was wir eben auch jetzt dieses Jahr sehr, sehr stark und als ausschlaggebend sehen. Wir sehen aber auch, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dass wir hier doch noch, und da komme ich auch auf das Thema von vorher nochmal zu sprechen, diese Zinsabhängigkeit als Risikofaktor haben. Also bei den Häusern, die wir analysiert haben, sieht man schon, dass diese Margenentwicklung, diese positive Margenentwicklung nach wie vor auch durch das hohe Zinsergebnis getrieben ist. Je nachdem, wie sich die Zinssituation in der Zukunft entwickeln wird, sollte man sich hier eben Gedanken machen, wie schaffe ich es, von diesem Zinsergebnis ein bisschen runterzukommen und eher in dieses Thema Provisionsergebnis und so weiter reinzukommen.
Mhm. Sehr interessant. Jetzt hast du es ja gerade schon mal angesprochen, diese Abhängigkeit vom Zinsergebnis als Risikofaktor. Jetzt haben wir uns gerade angeschaut, was habt ihr so aktuell in eurer Studie betrachtet? Wie sieht so der Private Banking Markt aktuell aus? Und jetzt ist es natürlich auch total interessant, einen Schritt weiter zu denken und darauf zu kommen, was sind denn genau diese Risikofaktoren, diese Herausforderungen, was sind aber womöglich auch Trends, die aktuell schon laufen, die vielleicht anlaufen, die zukünftig interessant sind, die ihr da identifiziert habt und natürlich im Schritt danach, wie ich die als Private Banking Anbieter natürlich auch bestmöglich handhaben kann.
Mhm, genau. Das ist immer so der zweite Teil unserer Studie. Neben den Zahlen, Daten, Fakten schauen wir uns auch immer an, was sind eigentlich ja so Fokusthemen im Markt? Was sehen wir in unseren Projekten, die wir tagtäglich machen? Was sind wirklich Themen, die Private Banking Anbieter aktuell beschäftigen? Und wir haben uns ja ein paar rausgesucht, über die wir heute sprechen möchten. Und da würde ich tatsächlich als erstes einmal mit dem Thema Markenbild und Markenwahrnehmung starten. Hier sehen wir vermehrt und das tatsächlich auch vermehrt im Regionalbankenumfeld, die gerade ihr Private Banking aufbauen, so ein bisschen die Herausforderung, wie schaffe ich es denn, mich als Private Banking Anbieter über eine starke Marke zu positionieren? Und was wir da so im Grunde sehen ist, von den Anforderungen her muss ich mich auf jeden Fall sehr wertig präsentieren. Das heißt, alle wahrnehmbaren Kontaktpunkte, die der Kunde mit der Bank hat, die müssen wirklich so einem hochwertigen Qualitätsanspruch gerecht werden. Und oftmals ist es aber auch da, wie in vielen anderen Dingen, so, dass im Zweifel weniger mehr ist und man es da auch nicht übertreiben sollte. Zum anderen, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, ich muss eine ganz klare Abgrenzung zum Retail-Kundengeschäft haben. Also ich muss ganz klar bewusst machen, wo sind denn jetzt meine Unterschiede zwischen dem Private Banking und dem klassischen Retail-Kundengeschäft. Zum anderen muss ich dann aber auch ganz deutlich machen, was ist denn jetzt so exklusiv bei mir? Das kann zum einen ein exklusives Produkt- und Leistungsangebot sein. Klassischerweise, dass ich im Private Banking Produkte anbiete, die ich vielleicht in anderen Segmenten nicht anbiete, die ich dort exklusiv zum Beispiel Zugang zu Private Markets und Investitionen in Private Markets bekomme. Das kann zum anderen aber auch sein, dass ich wirklich Mehrwertleistungen anbiete, zum Beispiel Zugang zu Veranstaltungen oder auch ein Concierge-Service. Und aus diesen unterschiedlichen Produkten und Leistungen sollte ich dann eben ein exklusives Gesamtbild zusammensetzen. Und zu guter Letzt, all diese Exklusivität, diese Abgrenzbarkeit bringt im Grunde nichts, wenn ich es nicht sichtbar mache. Also ich muss auch nach außen hin eine wirklich attraktive Wahrnehmung meines Private Bankings schaffen, die dann auch diesen Exklusivitätsanspruch ganz deutlich unterstreicht.
Ich habe verstanden, ein ganz wichtiger Punkt ist zum einen die Abgrenzung Private Bankings zu Retail-Kunden und damit einhergehend ja auch die Exklusivität. Jetzt klingt das im ersten Schritt deshalb auch logisch und irgendwie auch einfach. Aber ganz wichtig ist es ja für die Private Banking Anbieter, wie setze ich das denn jetzt auch in die Praxis um? Wie können die das schaffen?
Da haben wir ganz klar vier Stellhebel identifiziert, wirklich auch aus unseren Projekten heraus, wo wir sehen, das sind so die vier Dinge. Wenn ich die schon mal angehe, dann bin ich da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Das ist zum einen das Thema Standort. Ich muss als Private Banking Anbieter dafür sorgen, dass ich ein exklusives Beratungsumfeld habe. Das kann damit angefangen sein, dass ich in meiner klassischen Filiale das irgendwie über separate Beratungsräume, die vielleicht ein bisschen anders eingerichtet sind, ein bisschen hochwertiger eingerichtet sind, dass ich mich dadurch so ein bisschen differenziere und hier so ein exklusives Beratungsumfeld schaffe. Es gibt aber auch Anbieter, die tatsächlich externe Räumlichkeiten dann dafür anmieten. Wir sehen immer mehr auch wirklich ja repräsentative Räumlichkeiten, Beratungswillen und so weiter, mit denen man dann da wirklich noch ganz große Schritte gehen kann. Von dem her, große Bandbreite, was ich alles machen kann, aber exklusives Beratungsumfeld zu schaffen, ist einer der Grundpfeiler. Zum anderen dann auch das Thema Serviceprozesse. Das kann zum Beispiel sein, dass ich für meine Private Banking Kunden eine separate Service Line ohne Wartezeiten anbiete, wenn es um klassische Dinge wie Rückfragen zum Online Banking oder sowas geht. Ich kann aber auch nochmal einen Schritt weiter gehen und für diese Zusatzservices auch wirklich eine eigene Concierge Hotline zum Beispiel einzuführen, was uns dann wieder zu diesem Thema zeitliche Entlastung führt. Das kann ich damit natürlich super abbilden und den Kunden hier wirklich sehr viel Arbeit auch abnehmen. Ein Thema, das manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird, ist das Thema Pricing. Es macht durchaus Sinn, im Private Banking ein eigenständiges Pricing-Konzept einzuführen. Das ist zum einen sinnvoll, um einfach diese Zusatzaufwendungen, die ich habe, um diese anspruchsvollen Kundenbedürfnisse zu erfüllen, um die einfach auch bepreisen zu können. Und zum anderen, wir kennen es, wenn etwas teurer ist, dann hat man oftmals im ersten Moment das Gefühl, das ist auch qualitativ hochwertiger. Das muss ja besser sein, weil es ist teurer. Und das ist ganz einfach, aber das ist auch wirklich im Private Banking so. Ich kann durch eine bestimmte Bepreisung, eine vielleicht höhere Bepreisung, auch ganz klar nochmal deutlich machen, du bekommst hier bessere Leistung oder bessere Produkte. Und ich habe es jetzt hier als letzten Punkt, aber es ist eigentlich einer der Punkte, die so über allem schweben, und zwar die Marke an sich. Ich muss wirklich schaffen, eine exklusive Private Banking Marke aufzubauen. Und dabei ist es vor allem für Regionalbanken immer ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, wie nah bleibe ich denn an meinem Markenkern oder wie weit entferne ich mich davon? Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Viele Häuser sagen, ich bleibe sehr nah am Markenkern, meine Kunden kennen mich unter dieser Marke. Meine Kunden verbinden gewisse Werte mit mir. Da möchte ich jetzt nur fürs Private Banking gar nicht so weit weg. Vielleicht schreibe ich einfach den Zusatz Private Banking dazu. Andere Häuser wählen dann einen ganz anderen Weg und bewegen sich wirklich sehr weit von ihrem eigentlichen Markenkern weg, mit einer eigenen Namensgebung, mit einem ganz eigenen Logo und separieren sich da ganz bewusst von der Kernmarke. Also du siehst auch hier, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das ausgestalten kann. Wichtig ist nur, dass man sich Gedanken drüber macht und dann auch das Thema eben weiterverfolgt.
Das Thema Markenbild. Du hast ja ausgeführt, zum einen so ein bisschen die Art und Weise, näher am eigentlichen Markenbild zu bleiben, zum anderen das aber auch klarer abzugrenzen. Hast du da Erfahrungen, wie da, ja, ich sag mal, der beste Weg ist oder wie ein erfolgreicher Weg aussehen kann?
Ich glaube, den einen Weg gibt es nicht. Mhm. Was aus unserer Sicht ganz wichtig ist, sich im ersten Schritt zu überlegen, wofür möchte ich im Private Banking stehen? Wer sind meine Bestandskunden, aber auch Zielkunden? Was haben die für Bedürfnisse? Und das Ganze darauf auszulegen. Und dann kommt man schon ganz schnell drauf, dass man sagt, okay, meine Kunden, die sind ja Kunde bei mir, weil sie diese Regionalität schätzen. Und ich möchte vor allem auch diese Kunden im Private Banking haben. Und dann bleibe ich vielleicht eher an meinem Markenkern. Wenn ich sage, ich bin in einem Geschäftsgebiet unterwegs, da sind super starke Wettbewerber, ganz exklusiver Markenauftritt. Und ich möchte auch ganz bewusst diese Neukunden generieren, die Wert darauf legen. Dann würde ich mich vielleicht eher für den anderen Weg entscheiden und sagen, dann entferne ich mich etwas weg von diesen Kernwerten, die ich habe und baue mir das Ganze exklusiv neu im Private Banking auf. Also ich glaube, man fährt dort immer gut, wenn man so ein bisschen vom eigenen strategischen Anspruch, aber auch den Bedürfnissen der Zielkunden kommt und sich dann danach ausrichtet.
Ja, klingt absolut schlüssig. Im Prinzip die Zielkunden definieren, die eigene Strategie dort hinterfragen oder auslegen und dann den Weg genauso gehen, wie es die beiden Dinge eigentlich vorher implizieren. Ne?
Mhm. Ja. Genau.
Okay. Du hast ja auch schon gesagt, wir haben uns im Vorhinein so ein paar Themen rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Und ich habe hier auf meinem Spickzettel als zweites Thema eigentlich was ich sag mal, in aller Munde ist oder ein In-Thema in allen Facetten ist, und zwar das Thema künstliche Intelligenz. Und das macht ja anscheinend dann auch nicht vor dem Private Banking halt, sondern ist, so wie es eure Studie und ihr herausgefunden habt, ja auch ein zentrales Thema und ein zentraler Trend bei euch.
Vollkommen richtig. Wie du schon sagst, es ist gerade ein Thema, das, glaube ich, in allen Bereichen eine immer größere Relevanz bekommt und so auch im Private Banking. Wir haben uns das Thema aber jetzt auch mal wirklich aus einer Brille angeschaut. Was ist vielleicht heute schon möglich? Was ist in einer kurzen Frist möglich, ohne da jetzt große Luftschlösser bauen zu wollen? Und haben hier einfach mal so ein paar Thesen erarbeitet, was aus unserer Sicht so der Haupteinsatz von künstlicher Intelligenz im Private Banking sein könnte. Wir haben hier zum einen das Thema Hyperpersonalisierung. Also es bedeutet, ich kann durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz meine Kunden wesentlich persönlicher beraten. Ich kann über die Auswertungsmöglichkeiten, die künstliche Intelligenz hat, meinen Kunden ja wesentlich besser noch nach seinen Bedarfen analysieren und diese Bedarfe dann auch ganz, ganz klar adressieren. Und so letztendlich die Customer Experience, also das, was der Kunde erlebt, was er bekommt im Private Banking, doch nochmal auf ein anderes Level heben. Vor allem, da es ja auch in anderen Bereichen ja zu immer persönlicheren Erlebnissen für den Kunden kommt. Persönliche Shopping-Empfehlungen, persönliche Empfehlungen, wenn ich mir irgendwie Essen bestellen möchte auf Basis dessen, was ich schon in der Zeit davor bestellt habe. Und das kann man natürlich auch so ein bisschen aufs Banking übertragen und hier ganz klar dieses Erlebnis des Kunden erhöhen. Zum anderen, wenn wir eher so Richtung Backoffice, sage ich jetzt mal, gehen, haben wir über KI natürlich auch die Möglichkeit, rund um Prozesseffizienz, regulatorische Konformität uns hier zu verbessern. Autonome Prozessoptimierung ist hier zum Beispiel so ein Schlagwort, das ja durch KI einfach verbessert werden kann. Und zu guter Letzt haben wir noch das Thema der Performance-Steigerung. Was verstehen wir darunter? Durch KI-basierte Mustererkennung ist es ja tatsächlich möglich, wesentlich komplexere und größere Datenmengen auszuwerten, als wir Menschen es könnten. Und das führt dann natürlich dazu, dass ich auf Basis von so einer KI-Analyse ganz individuelle Portfoliostrategien entwickeln kann. Und eben hier, das haben schon erste Tests, so wie wir das mitbekommen haben, auch bewiesen, tatsächlich oftmals bessere Ergebnisse erzielen, als es jetzt ein klassischer Portfolio-Manager macht. Also von dem her ist das, glaube ich, aus unserer Sicht so der größte Use Case, zu sagen, wir nutzen künstliche Intelligenz im Private Banking, um Anlagestrategien zu verbessern und eben auch zu personalisieren und sehr persönliche Anlagevorschläge zu generieren.
Ich kann alle drei Punkte wunderbar nachvollziehen. Ich glaube, gerade auch der erste Punkt, den wird wahrscheinlich auch jeder nachvollziehen können, der auch gar nicht unbedingt was mit Private Banking zu tun hat. Das ist ja auf einer anderen Ebene genau das, was du sagst, ne? Dass du halt schaust, ja, wer ist denn die Person hinter dem Kunden? Was hat derjenige für Bedürfnisse und wie möchte er die denn auch dann stillen und wie kann ich ihm da dabei helfen? Absolut verständlich. Aber auch das Thema Performance-Steigerung ist ja auch was, glaube ich, auch in anderen Bereichen einfach ein Thema ist. Wie kann KI mich unterstützen, ja, mal simpel gesagt, besser zu werden, ne? Die Datenauswertung ist eine relevante Grundlage, die musst du schaffen, die kann KI schneller schaffen und dann, wie du sagst, anscheinend ja auch besser schaffen. Von daher, das dann sich zunutze zu machen, um dort Mehrwert zu generieren für sich selbst und für den Kunden, ist ja eine Win-Win-Situation.
Definitiv, ja.
Ja, Tobias, jetzt hast du uns mal einen Einblick gewährt, wie denn die künstliche Intelligenz so aktuell das Private Banking schon verändert. Wenn wir jetzt mal wieder einen Blick in die Glaskugel werfen und Richtung Zukunft denken, was könntet ihr euch denn vorstellen, welche Rolle die künstliche Intelligenz denn in Zukunft im Private Banking spielen könnte?
Ich würde das Ganze mal so im Zusammenspiel künstliche Intelligenz mit dem Private Banking Berater und diese Bedeutung beantworten. Denn das ist ja auch so eine relevante Frage zu sagen, wenn KI jetzt so stark eingesetzt wird, wenn die Performance dadurch besser wird, wenn das Kundenerlebnis personalisierter wird, welche Rolle hat denn dann eigentlich noch der Private Banking Betreuer? Und da sind wir stark der Meinung, die Bedeutung des Betreuers, die wird auf keinen Fall abnehmen, die wird sich vielleicht einen Ticken verschieben. Denn der Private Banking Anbieter, der Private Banking Betreuer, der wird in Zukunft wirklich als souveräner persönlicher Begleiter mit einer breiten KI-Kompetenz auftreten. Das heißt, der bildet weiterhin den Vertrauensanker zum Kunden. Der hat vielleicht in der Hinterhand die künstliche Intelligenz, um sich für seinen Kunden personalisierte Anlagevorschläge generieren zu lassen, um individuelle Portfoliostrategien zu erarbeiten. Aber letztendlich das Gesicht zum Kunden wird immer er bleiben und auch diese letzte persönliche Empfehlung wird der Berater abgeben. Von dem her wird sich hier diese Rolle als Vertrauensanker noch stärken. Und wir sehen dann aber natürlich auch, dass künstliche Intelligenz es natürlich ermöglicht, Kunden durch alle Lebensphasen zu begleiten, Kunden hier noch besser zu analysieren, noch besser zu beraten. Ich komme da nochmal auf diesen Punkt Bedarfsfelder, was wir ganz am Anfang hatten, ganzheitliche Beratung zurück. Da ist es natürlich möglich, über gewisse Algorithmen, über das Verhalten des Kunden auch ganz bewusst vorherzusagen, in welchem Bedarfsfeld besteht denn jetzt hier noch wirklich Beratungsbedarf für den Kunden? Und sowas zu analysieren, dafür wird KI sicherlich sehr, sehr nützlich sein. Und so im Endeffekt zum Beispiel für Regionalbanken diese regionale Nähe mit einer digitalen Exzellenz zu verknüpfen. Das ist so unser Bild, wie künstliche Intelligenz das Private Banking auch eben in Regionalbanken einen Ticken verändern wird.
Würde ich dir mal für mich so zusammenfassen, KI eigentlich als Tool für den Berater, ne, um sich ein bisschen mehr vielleicht auch Zeit und Möglichkeit zu verschaffen, die Kunden zu betreuen, und eigentlich dort ein bisschen Entlastung zu schaffen in diesen, ja, vielleicht auch vorher dagewesen operativen Vorbereitungs- und anderen Tätigkeiten und gar nicht, wie du sagst, so als Ersatz des Beraters, weil der wird bleiben, der ist der Kontaktpunkt. Du hast es schön formuliert, der Vertrauensanker, finde ich ein sehr schönes Bild, weil ich glaube, das ist auch das, was so ein Private Banking Kunde erwartet, dass ich einen persönlichen Ansprechpartner an Fleisch und Blut habe. Den kann ich anrufen, der kümmert sich um mich, um meine Bedürfnisse. Und was der dafür nutzt im Hintergrund, ja, kann mir ja im ersten Schritt auch erstmal egal sein, solange er seine Arbeit gut für mich macht.
Genau, das ist sehr gut so zusammengefasst, ja.
Vielen Dank, dann habe ich es ja verstanden. Sehr gut. Jetzt haben wir noch ein drittes Themenfeld uns ausgesucht, ja, was wir durchbrechen wollten. Und zwar nicht nur quasi auf den aktuellen Kunden zu gucken, sondern auch auf die zukünftigen Kunden, denn da habt ihr euch auch nochmal Gedanken drüber gemacht.
Du sagst es, Jonas, und auch vor allem dieses Stichwort, nicht nur auf den aktuellen Bestandskunden zu schauen, das ist eben beim nächsten Thema total wichtig, dem Next-Gen-Management. Und vielleicht einmal zur Einordnung, warum haben wir uns jetzt speziell mit Next-Gen-Management und nicht mit dem großen Generationen-Management in unserer Studie auseinandergesetzt? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Oftmals zielt das Generationenmanagement, so wie es heutzutage auch in vielen Banken implementiert wird, sehr stark auf das Thema Erben und Vererben ein. Also jetzige Generation an die nächste Generation. Und dabei vergisst man oftmals, dass die Generation, die jetzt dann ein Erbe aufnehmen wird, 50 plus ist. Und eben nicht die Mitte, Ende 20-Jährigen. Und die fallen oftmals so ein bisschen hinten runter, kann man fast sagen. Auf die konzentrieren sich viele Häuser aktuell noch nicht. Und aus unserer Sicht ist das aber ein großer Fehler, denn ich muss genau diese Generation, also die Next Gen, wirklich frühzeitig an mich binden, um sie dann auch bei mir im Haus halten zu können. Vor allem auch aufgrund digitaler Konkurrenz oder generell der Konkurrenz, die wir gesehen haben, die immer weiter wächst im Private Banking. Und von dem her das Thema Next Gen Management als ein sehr wichtiges Fokusthema.
Kann ich total gut nachvollziehen. Aber gerade dieses Thema Next Gen, ja, wie allein schon der Einschub, wie alt ist denn die nächste Generation? Das sind zwar schon die Kinder, klar, aber die haben kein Kindesalter vielleicht mal oder kein so junges Alter mehr, wie du sagst, dass die jetzt Ende 20 sind, sondern die sind ja auch in der Mitte des Lebens und vielleicht sogar selbst schon, ja, auf dem Weg oder schon in der Rente beispielsweise. Das ist ja schon eine Kundengruppe, die dann auch ihre eigenen Bedürfnisse mitbringt und die man entsprechend auch ansprechen muss. Und ich glaube, darin liegt ja auch ein Thema, dessen wie ein Private Banking Anbieter damit umgehen sollte, oder?
Genau, im Next-Gen-Management ist es tatsächlich so, also wir sprechen da ja über die Generation, die sozusagen nach den Jetzt-Erbenden kommt, also eben genau diese Ende 20, Anfang 30-Jährigen. Und die haben durchaus ganz andere Bedürfnisse. Das kann man schon feststellen. Wir haben da auch eine wirklich Endkundenbefragung gemacht, wo wir genau diese Zielgruppe befragt haben. Was sind eure Bedürfnisse? Was sind eure Wünsche an Private Banking Anbieter? Und da kam schon ganz klar raus, die wissen schon, was sie wollen. Und es ist doch so ein Ticken anders als das, was die jetzige oder die jetzt vererbende Generation zum Beispiel möchte. Und deswegen sollten wir uns da vielleicht nochmal ganz klar sein, was wollen wir eigentlich mit diesem Next-Gen-Management erreichen? Oder was sollten Banken damit erreichen? Und das ist zum einen, wir hatten es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dieses Thema Kunden zu binden, also Kundenkinder in dem Fall an die Bank zu binden, die Bank wirklich als gesetzten Partner für familiäre Finanzangelegenheiten dazu verankern. Das ist eines der Ziele. Aber es geht darüber hinaus. Es geht auch wirklich darum, die Sichtbarkeit für Private Banking in dieser Zielgruppe zu erhöhen. Was nämlich aufgefallen ist in diesen Interviews, ist auch, dass oftmals in dieser jungen Zielgruppe Private Banking häufig eher unterrepräsentiert ist und die das Thema gar nicht so auf dem Schirm haben. Auf der anderen Seite ist aber auch rausgekommen, dass es wirklich einen, ich sage jetzt mal, niederschwelligen Einstieg in die Private Banking Beratung benötigt, da oftmals in dieser Zielgruppe, wenn die Leute etwas von Private Banking wissen, es oftmals mit so einem elitären Gedanken wahrgenommen wird. Und da doch relativ viele Hürden, Hemmnisse da sind, die ich einfach mit so einem Next-Gen-Management abbauen muss und dafür sorgen kann, dass ja ich ein Leistungsangebot durch Beratungsangebot auf Augenhöhe diesen Kunden bieten kann. Und zu guter Letzt ein wichtiger Punkt. Bei diesen jungen Kunden sprechen wir ja sehr viel über Startup-Gründer, über Sportler, Nachwuchsführungskräfte oder eben auch Menschen, die in so eine Unternehmensnachfolge reinwachsen. Und bei denen muss ich natürlich als Private Banking Anbieter schon mich auch attraktiv machen und muss zeigen, was ich alles so kann in diesem Feld, weil die doch auch recht hohe Erwartungen an ihren finanziellen Begleiter haben. Und das ist eben auch eines der Ziele, die Next-Gen-Management so mit sich bringt.
Also alles in allem gar nicht so einfach und viel zu beachten und verschiedene Ziele zu befolgen. Mhm. Aber vielleicht gerade, wenn wir beim letzten Punkt einmal bleiben und uns anschauen, du sagtest, ne, dass die möglichen Kunden in dieser Next-Gen, die sind ja doch, ja, divers eigentlich, ne? Da stecken viele verschiedene Menschen dahinter mit verschiedenem persönlichen und beruflichen Hintergrund und die bringen letzten Endes ja dann auch nochmal verschiedenste Bedürfnisse mit sich. Aber kannst du dort so, ich sag mal, eine Zusammenfassung denn was mal geben, welche Bedürfnisse denn generell diese Generation so mit sich bringt fürs Private Banking?
Mhm. Kann ich auf jeden Fall machen. Also was wir so durch die Bank sehen, ist, dass das Thema frühzeitige Einbindung und die Möglichkeit zur Mitgestaltung, das wird von dieser Kundengruppe sehr hoch geschätzt. Also das ist eines der Bedürfnisse zu sagen, ich möchte von Anfang an mit am Tisch sitzen. Ich habe auch den Anspruch, in gewisse Entscheidungen mit einbezogen zu werden, wenn es jetzt zum Beispiel um die familiären Finanzangelegenheiten geht. Also da ganz klar der Anspruch, ich möchte mich beteiligen und ich möchte dort auch gehört werden und mitentscheiden. Zum anderen kommt aber sehr stark auch in dieser Generation der Netzwerkgedanke raus. Also diese Kunden schätzen es schon sehr, Teil einer Community zu sein, Teil eines Netzwerks zu sein, in dem man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, in dem man ja gleiche Interessen verfolgt und hier eben dann einfach die Möglichkeit hat, auch nachhaltige und wertvolle Verbindungen aufzubauen. Und ein letztes Bedürfnis, das wir bei vielen Interviewpartnern rausgehört haben, ist das Thema Vertrauen. Das ist, glaube ich, etwas, was im Banking immer eine Rolle spielt. Aber das war hier auch nochmal so ein großer Punkt zu sagen, egal wie digital die Welt ist, so eine persönliche Ansprache und dann auch kontinuierlich begleitet zu werden, das ist schon etwas, was mir irgendwie wichtig ist.
Ja, mal diese Bedürfnisse, die denn die Kunden haben, sind ja zum einen auch eine gewisse Herausforderung, das Ganze zu erfüllen. Aber zum anderen wird es daneben ja auch noch weitere Herausforderungen geben, die zu erfüllen sind. Hast du denn da noch Beispiele darüber hinaus, die ihr mit euren Erkenntnissen gewinnen konntet?
Du sagst es, Jonas. Generell ist es so, dass wir sehen, viele Banken konzentrieren sich im Private Banking wirklich auf eine ältere Zielkundengruppe und haben das eben noch gar nicht so im Blick, diese Bedürfnisse der jungen Generation, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt, das ist wirklich eine Herausforderung, hier den Blick zu schärfen, nochmal sich auch weg von dieser älteren Zielkundengruppe hin zu dieser jüngeren Generation zu wenden. Dabei sehen wir oftmals die Herausforderung, dass der Zugang zu dieser Generation oftmals wirklich auch zum Beispiel aufgrund regionaler Gegebenheiten einfach schwierig ist. Wenn wir ans Thema Regionalbanken denken, oftmals Opa und Oma haben dort irgendwie das Vermögen, dann möchte man jetzt an die Next Gen, an die Enkel vielleicht ran, dann leben die aber gar nicht mehr im Umkreis. Die leben vielleicht irgendwo über Deutschland verstreut. Und das macht es mir als Bank natürlich schwer, diese Kunden auch irgendwie persönlich anzusprechen. Wenn die 500 oder 600 Kilometer entfernt leben, dann werde ich die nicht einfach mal zu einem Kennenlernen oder Beratungsgespräch in die Bank einladen. Und das stellt dann doch eine Herausforderung dar. Und zum anderen auch dieser Zugang zu neuen vermögenden Kunden. Aufgrund von Digital Playern im Markt, die eben hier einfach ein sehr niederschwelliges Angebot. Du hast eine App, du kannst dich anmelden, du hast die Möglichkeit, dein Vermögen dort zu investieren. Das geht natürlich heutzutage sehr, sehr schnell. Und da haben dann oftmals die etablierten Private Banking Anbieter Probleme, sich hier in diese Kundengruppe auch reinzufinden.
Also doch vielfältige Herausforderungen, um dieses Thema Next Gen Management anzugehen. Jetzt interessiert es mich und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Wir haben jetzt über Bedürfnisse, Herausforderungen und alles gesprochen. Jetzt werden wir uns alle fragen, ja, und wie begegnen wir diesen jetzt? Wie kommen wir in die Umsetzung und was sind vielleicht auch so Best-Practice-Ansätze, die du mit uns teilen kannst?
Ja, da möchte ich den Ball gern zu den Best-Practice-Ansätzen aufnehmen, weil da doch im Markt es einige Beispiele gibt von Anbietern, die das Thema wirklich sehr, sehr gut spielen. Was immer gut funktioniert, ist wirklich der Aufbau einer Next-Gen-Community. Das zielt eben genau auf dieses Thema Netzwerk, Community drauf ein, zu sagen, ich schaffe für meine Kunden eine Community, in der ich zum einen Platz für Austausch schaffe, für Netzwerk schaffe. Das muss gar nicht mal im Banking-Kontext sein, sondern da geht es dann vielmehr darum, sich unter Gleichgesinnten austauschen zu können. Ich biete Veranstaltungen an, Next-Gen-Veranstaltungen, die oftmals nur exklusiv und auf Einladung sind. Ich muss viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist tatsächlich so, mich gezielt positionieren, Sichtbarkeit schaffen. Und einer der Punkte, der ja wirklich als ein großer Erfolgsfaktor gesehen werden kann, ist wirklich die Gründung eines Next-Gen-Beirats. Was verstehen wir jetzt darunter? Die Häuser, die das erfolgreich machen, haben sich überlegt, sie gründen einen Beirat aus genau der Zielgruppe, die sie ansprechen wollen. Vertretern aus Influencern, bekannte Startup-Gründer, Sportler bilden den Beirat, der ihr Haus berät. Wirklich genau diese Bedürfnisse, die wir besprochen haben. Was kann man tun? Was wünschen wir uns als Zielgruppe? Und zum anderen dient dieser Beirat aber auch ganz klar als, ich sage jetzt mal, Testimonial. Die stehen für die Bank und die zeigen nach außen hin, die Bank beschäftigt sich mit der nächsten Generation und sind dann eben zum Beispiel auch auf diesen Veranstaltungen vertreten, sind da, um sich mal auszutauschen. Das ist so einer der Punkte, bei denen wir sehen, das funktioniert im Markt sehr, sehr gut, mit solchen Testimonials zu arbeiten.
Finde ich total interessant, diesen Ansatz mit diesem Beirat in zweierlei Sinne. Eigentlich ist es ja total intelligent, sich eigentlich die Next Gen als Berater ins Haus zu nehmen und zu fragen, ja, was wollt ihr denn als Generation dann eigentlich, um das so umzusetzen? Und zum Zweiten dann auch so als Aushängeschild das Ganze zu nutzen und über Influencer beispielsweise auch zu repräsentieren. Ich glaube, das kommt bei der Zielgruppe dann auch entsprechend gut an.
Genau, Jonas, vollkommen richtig, wie du sagst. Das sind so die Punkte, bei denen wir im Markt sehen, die funktionieren. Und das können wir ja so zum Abschluss, glaube ich, nur mitgeben, diese Punkte einfach zu beachten, wenn man sich mit der nächsten Generation wirklich intensiv auseinandersetzen möchte.
Tobias, du sagtest schon zum Abschluss, das war so der letzte Agenda-Punkt, nenne ich es mal, für unseren Austausch heute. Ich fand es tatsächlich total interessant, mal gerade nach unserer ersten Folge dieses Update-Gespräch zu machen und zu schauen, was ist jetzt eigentlich ein Jahr später passiert. Und deswegen bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich für das tolle Gespräch mit dir.
Ja, ich sag danke, Jonas. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ist immer schön, hier zu sein. Und wir sind gerade dabei, die nächste Private Banking Studie zu schreiben. Das heißt, vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht schaffen wir es ja auch zum dritten Mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in einem Jahr uns nochmal hören und sprechen und dann über die Erkenntnisse von euch nochmal sprechen.
Das machen wir.
Ja, perfekt. Dann lass mich doch einmal nochmal das Gespräch kurz zusammenfassen, denn wir sind so ein bisschen davon gekommen, dass wir uns einen Marktüberblick verschafft haben und zu Zahlen, Daten und Fakten, die du, Tobias, uns mitgebracht hast, gesprochen haben. Und dann aber auch in die Vielfältigkeit aller Herausforderungen und Trends abgebogen sind. Und wie wir jetzt gehört haben, kommt es gar nicht nur darauf an, den Anforderungen an ein Markenbild im Private Banking gerecht zu werden und dort auch in die Umsetzung zu kommen, sondern eben auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Und das insbesondere in zwei Dimensionen. Und zwar zum einen beim Thema künstliche Intelligenz. Da müssen die damit einhergehenden Veränderungen erfolgreich gehandelt werden. und gleichzeitig aber auch ein Auftritt als souveräner persönlicher Begleiter mit breiter KI-Kompetenz sichergestellt werden. Und zum anderen bei unserem letzten Punkt, nämlich dem Thema Next-Gen-Management, wo es gilt, die Bedürfnisse der Zielgruppe zu kennen und auch zu verstehen, um dann mit der Folgegeneration aktueller Kunden in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen dann auch zu bleiben. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, würde ich mich natürlich über positives Feedback sehr freuen und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Empfehlt die Folge auch gerne an Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen weiter, die das Thema ebenfalls interessieren könnte. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Folge Sound of Finance nochmal einschaltet.